toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Dieter Breeck. Ich gehöre zu den Mitorganisatoren dieser kritischen Literaturtage, die schon zum dritten Mal stattfinden. Gerade haben wir Martin Bettner gehört. Und nun ist Jan Hoff dran, der als Gesellschaftswissenschaftler und Historiker gearbeitet und arbeitet. Und zwar war er im Institut Netherlands. Er hat an der Universität in Innsbruck, ich kann den nicht so gut, und in Kassel gelehrt.
München zuletzt.
München zuletzt, gut, das habe ich nicht drauf gehabt, aber eines seiner bekannteren Bücher ist Marx Global. Und er hat heute hier das Buch Befreiung heute mitgebracht, das er hier vorstellen will. Ein ausgesprochen anspruchsvolles Buch, das sich mit den historischen und politisch-theoretischen Zusammenhängen beschäftigt, die von Marx über den frühen Anarchismus und die Oktoberrevolution bis zum heutigen Tag wohl mehr oder weniger reicht und vielleicht einige davon verführt, sich ein bisschen mehr mit Marx zu beschäftigen. Und es gibt natürlich unten dieses anspruchsvolle Buch, das ich nur empfehlen kann, auch in der Büchermesse zu kaufen. Und wer es vielleicht dann einfacher haben will, das ist jetzt sehr profan, wir haben da unten auch noch ein Buch für diejenigen, die vielleicht noch jüngere Mitglieder in ihrer Familie haben, da gibt es das Kapital von Karl Marx als Komiker. Kann ich also nur sehr empfehlen, wenn es hier zu schwierig wird mit dem Jan Hoff. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Vergnügen. Dankeschön, tschüss.
Also, vielen Dank auch von meiner Seite. Okay, dann ergreife ich gleich das Wort, kurz etwas zu den Entstehungsbedingungen dieser Arbeit. Also es handelt sich im Grunde um den Versuch, einen Überblick zu geben über die Vielfalt des gegenwärtigen emanzipationstheoretischen Denkens, das über den Kapitalismus hinausweisen will. Und mein Zugang ist der, ich gehe davon aus, dass das eigentlich nur sinnvoll diskutierbar ist, wenn man sich den historischen Hintergrund vergegenwärtigt. Das heißt, wenn man nachvollzieht, wie ausgehend von den Diskussionen des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts durch eine Vielfalt von historischen Entwicklungswegen das emanzipationstheoretische Denken fortgeschritten ist, sich verästelt hat, in Sackgassen geraten ist, Brüche erlebt hat, Weiterentwicklungen erlebt hat, sich vervielfältigt hat, Spaltungen erlebt hat, bis in die Gegenwart, das nachzuvollziehen, anhand eben dieses Komplexes, dieses thematischen Komplexes von Subjekt, von Emanzipation, von einer Diskussion über sinnvolle Neubestimmungen von Emanzipation und auch von ökonomischer Krise. Also diese Dimension wollte ich dann nicht außen vor lassen. Es hat meiner Ansicht nach, ich habe es bereits in meinem Redebeitrag zu deinem Vortrag angedeutet, also es ist durchaus sinnvoll, auch für diejenigen, die sich sehr stark auf diesen subjekttheoretischen Bezug verlassen, sich zu vertiefen, auch in die Geschichte der ökonomischen Krisentheorie. Angefangen von den klassischen Ansätzen, also des klassischen Marxismus vor dem Ersten Weltkrieg, über die Zwischenkriegszeit, die Nachkriegszeit, bis in die Gegenwart, weil das eben zwei Themenbereiche sind, Subjekttheorie, Emanzipationstheorie und Krisentheorie, die immer einen sehr starken Bezug aufeinander hatten und da Wechselverhältnisse hergestellt wurden. Und man anhand dessen auch sehr gut bestimmte Fragestellungen, die bedeutsam sind für die Gegenwart, diskutieren kann. Also das ist sozusagen der thematische Horizont meines Buches, die Genealogie, die ich hier aufmache, geht also los mit Marx und mit Bakunin. Und im Grunde genommen, wenn ich dann zu einer Art Zusammenfassung am Schluss komme, sind das auch nach wie vor beides Denker, wo ich sage, man kann da sehr viel herausziehen, auch für die Gegenwart. Und man kann da auch sehr viel diskutieren. Also um das auf den Punkt zu bringen, das ist sozusagen ein Marx-Verständnis, das angereichert ist durch einen Denker, der sich von Marx radikal absetzt, nämlich dem griechischen Philosophen Cornelius Castoriadis, der sehr stark auf den Begriff der Autonomie sich bezogen hat. Meiner Ansicht nach kann man Marx verstehen als einen Denker der Autonomie. Autonomie auf zwei verschiedenen Ebenen. Autonomie einerseits auf der Ebene einer kollektiven Autonomie, das heißt eines, wie er das nennt, im Fetischkapitel des ersten Bandes des Kapital, der Bemeisterung des Produktionsprozesses durch die unmittelbaren Produzenten selbst. Und das ist meiner Ansicht nach der Kernpunkt, oder ein ganz wesentlicher Punkt der Marxischen Kapitalismuskritik, dass er sagt, der Kapitalismus ist sozusagen ein eigendynamisches System, ein System, in dem sich sowohl die gesellschaftlichen Beziehungen wie auch die ökonomische Dynamik selbst gegenüber den unmittelbaren Produzenten selbst verselbstständigen, sich ihnen als ein Fremdes gegenüberstellen und ökonomische Gesetzmäßigkeiten etablieren, die von den Produzenten nicht mehr kontrolliert werden, sondern die Kontrolle umgekehrt funktioniert. Jetzt unterliegen die unmittelbaren Produzenten einer blinden Notwendigkeit, einer ökonomischen Gesetzmäßigkeit, die sie zwar in ihrem arbeitsmäßigen Wirken selbst hervorgebracht haben, die aber einen eigendynamischen Charakter annimmt und über Wohl und Wehe auch in ihrem individuellen Leben bestimmt. Und das ist der eigentliche Knackpunkt der Marxischen Kapitalismuskritik, dass er dieses System, das von den Menschen selbst hervorgebracht wurde, ihnen aber gegenüber entfremdet ist, eigendynamisch ist und sich als blinde ökonomische Notwendigkeit und ökonomische Sachzwänge sich ihnen gegenüber durchsetzt, mit struktureller Gewalt durchsetzt, dass er das eben kritisiert und sein Modell sozusagen eines Bemeisterns des Produktionsprozesses durch die unmittelbaren Produzenten selbst besteht eben in der direkten Kontrolle und Gestaltung des ökonomischen Lebensprozesses der Gesellschaft durch die unmittelbaren Produzenten selbst. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und nicht zu vergessen, dieser Gedanke einer Art kollektiven Autonomie, einer Autonomie des sozialistischen Gemeinwesens in der Gestaltung des ökonomischen Lebensprozesses der Gesellschaft, der entspricht auf einer individuellen Ebene auch wiederum ein Autonomiebegriff, der bei Marx anknüpft an einen Zentralbegriff seines Kommunismusverständnisses, nämlich den der frei verfügbaren Zeit. Das heißt auf Englisch Disposable Time. Das war ein Gedanke, der nicht von Marx selber stammt, sondern der aus der frühen englischen Arbeiterbewegung stammt. Disposable Time als eine Bestimmung des wahren Reichtums. Da hat ein englischer Pamphletist um 1820 herum sich die Frage gestellt, was ist wahrer Reichtum? Ein Land ist dann wirklich reich, schreibt er, wenn der Arbeitstag 6 Stunden beträgt. Und das ist, was der Marx aufgreift was er, es gibt immer wieder Formulierungen in den Grundrissen im ersten Band des Kapitals und so weiter, wo er sagt, das Grundprinzip der sozialistischen Gesellschaft ist die volle und freie Entfaltung des Individuums. Das wird immer wieder, das ist etwas, was sich durch das Marx'sche Werk hindurchzieht, was immer wieder ganz eng verknüpft ist mit der Frage der Reduktion der Arbeitszeit, was auch immer wieder in der Genealogie des emanzipationstheoretischen Denkens aufgegriffen wurde, von André Gortz, ganz wichtig. Dieser ganze Zugang auch, ein kritisches Verhältnis zu erarbeiten, weg von so einem arbeitsontologischen Begriff, proletarische Arbeit positiv zu sehen. Ja, sondern hier geht es eben um darum, sich anschließend an eine ganz bekannte Stelle aus dem dritten Band des Kapitals, ein wahres Reich der Freiheit jenseits des unmittelbaren Arbeitsprozesses zu erweitern. Also das ist ein ganz zentraler Grundgedanke für Marx. Und meiner Ansicht nach hat es aber nur Sinn, Marx zu diskutieren, wenn man ihn in Beziehung setzt bereits zu seinen Zeitgenossen, zu libertären Denkern, Bakunin, später Kropotkin, die sozusagen auf einer politischen Ebene dann auch Alternativen zur Zweiten Internationale, zur klassischen Sozialdemokratie entworfen haben. Und das ist dann eben die nächste Frage, wenn man sich mit Marx beschäftigt, dann geht es eigentlich meiner Ansicht nach am besten, indem man erst einmal rezeptions- und editionsgeschichtlich fragt, von welchem Marx ist überhaupt die Rede? Das heißt, das ist ganz wichtig. Wir heute als Zeitgenossen des frühen 21. Jahrhunderts sind das erste Mal in der Lage, um genau zu sein, seit 2012, dass wirklich alle Manuskripte des Kapitals veröffentlicht sind, alle Manuskripte zugänglich sind. Und ganz wichtige Texte für das marxische Sozialismusverständnis, die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, sind das erste Mal veröffentlicht worden 1939. Das heißt, die wichtigsten Köpfe des klassischen Marxismus, weder der sozialdemokratischen Variante noch der bolschewistischen Variante, die haben die überhaupt nicht gekannt. Das waren Texte, die sind essentiell meiner Ansicht nach für ein adäquates Marx-Verständnis, für ein adäquates Verständnis eines Sozialismusbildes. Weder Lenin noch Rosa Luxemburg noch Stalin und andere haben diese Texte überhaupt gekannt. Das heißt, man muss sich vergegenwärtigen, was Marx schreibt über die sozialistische Gesellschaft, das ist sehr lange gelesen worden durch die Brille zum Beispiel von Lenins Staat und Revolution. Was meiner Ansicht nach ein sehr einseitiges, man kann das anhand des Textes selber, dazu haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, aber man kann, wenn man sich die Texte näher anguckt, das sehr gut nachvollziehen, dass das eine einseitige Lektüre ist, in der ganz wesentliche Aspekte des marxischen Sozialismusverständnisses, zum Beispiel dieser doppelte Autonomiebegriff, der meiner Ansicht nach wirklich im Zentrum steht, die fallen bei Lenin mehr oder minder vom Tisch. Und stattdessen werden andere Punkte, die meiner Ansicht nach gar nicht so wesentlich sind, die werden von Lenin aufgeblustert. Also man kann Marx eigentlich nur diskutieren, wenn man eine Sensibilität entwickelt für diese rezeptions- und editionsgeschichtliche Vermitteltheit, wie sein Denken von einer Generation zur anderen Generation einerseits weitergegeben wurde und andererseits immer wieder neu entwickelt wurde, immer wieder neu hinterfragt wurde, neue Zugänge zu Marx erarbeitet wurden in Absetzung von älteren Zugängen. Also das ist ganz wichtig auch, um sozusagen den Kerngehalt des marxischen Denkens selber klar und sauber herauszuarbeiten und um sozusagen Abgrenzungen, aber auch rezeptionsgeschichtliche Vermitteltheiten nachzuarbeiten. vollziehen, weil man natürlich sagen muss, also selbst die schlimmsten, in Anführungszeichen, Degenerationsformen des Marxismus haben sich auch auf Marx bezogen. Das heißt, hier gibt es natürlich Vermittlungsbeziehungen, die man auch nachvollziehen kann, die man kritisch hinterfragen muss, wie Marx rezipiert wurde. Und ich führe das weiter in dem Buch über diese verschiedenen Epochenbrüche. Ganz wichtig natürlich das Jahr 1917. Ebenso das Jahr 1929, die ganze krisentheoretische Diskussion, die mit Emanzipations- und subjekttheoretischen Fragen zusammenhängt. Sehr wichtig, oft unterschätzt, das Jahr 1956, der 20. Parteitag der KPdSU, Chruschtschows Geheimrede über Stalins Verbrechen und der enorme Schock, den das ausgelöst hat in den kommunistischen Parteien des Westens, wo viele Intellektuelle, zum Beispiel die kommunistischen Parteien Italiens und Frankreichs und Großbritanniens, verlassen haben und ausgehend wieder oder zurückgehend wieder auf Marx nach neuen Wegen für ein neues Sozialismusverständnis jenseits der ausgetretenen Pfade von Sozialdemokratie und Stalinismus gesucht haben. Das ist sozusagen, das ist die wirkliche Geburtsstunde der Neuen Linken. Das ist nicht das Jahr 1968, sondern das ist das Jahr 1956 mit dem 20. Parteitag der KPdSU. Und innerhalb dieses Horizonts, dieser Jahre 1956 bis 1968, das sind sehr produktive Jahre, wo sich also in verschiedenen Ländern Westeuropas, in Frankreich beispielsweise, ein ganzes Feld unorthodoxer neuer Zugänge zum Marxismus eröffnet und die Diskussion sich auffächert, wo es so etwas wie auch ein Revival eines libertären Zugangs zu emanzipatorischem Denkens wieder gibt, zu Leuten, die auch anarchistische und marxistische Traditionen zusammenführen wollen. Daniel Guérin, die Bewegung des 22. März in Frankreich, kurz vor der 68er-Explosion in diesem Land. Und das ist dann etwas, was wieder in Verbindung gesetzt werden kann mit diesen Versuchen einer subjekttheoretisch fundierten Marx-Neulektüre, die auch immer wieder in Bezug hat auch auf die realen Kämpfe in den 70er Jahren. Wir haben es bereits angesprochen, die Situation in Italien, die Erweiterung, das Hinausgehen über den Massenarbeiter, über den fordistischen Arbeiter, ein neuer Arbeitertypus taucht auf, in der Phase dieser Restrukturierung des kapitalistischen Arbeitsprozesses der 70er Jahre. Die Kampfplatz ist nicht mehr allein die Fabrik, Kampfplatz wird die Gesellschaft. Das ist so das Schlagwort dieser damaligen zweiten Phase des Operaismus, was mit diesem Begriff Autonomia auch zusammenfällt in Italien. Und entsprechend gibt es da auch ganz vielfältige Zugangsweisen in verschiedenen Ländern, wie die emanzipationstheoretische Diskussion weiterzuführen ist. Und von den 70er Jahren gibt es eigentlich diese Tendenz, wie du sagst, mit dieser Aufweichung eines klar umrissenen Kollektivsubjekts, was bereits durch die Bestimmungen der abstrakten Kapitalanalyse durch Marx selbst festgelegt wurde als historische Mission der Arbeiterklasse. Es ist kein Begriff von Marx selber, aber der Marx hat ähnliche Begriffe auch schon benutzt. Also auch da muss man kritisch hinterfragen, was da an Bezugspunkten, die problematisch sind, von Marx selbst herrühren. Und das ist eine Diskussion, die zieht sich bis in die Gegenwart hinein, die fächert sich auf, und ich habe einfach versucht, einen Überblick über diese vor allen Dingen politisch-philosophischen Ansätze von John Holloway, über die Postoperaisten, über Ansätze aus Japan, über lateinamerikanische Ansätze. Da gibt es ja nicht nur Holloway, da gibt es auch diese ganzen Debatten über die Frage, wie die Arbeiterbewegung steht zur Bewegung zum Beispiel der Indigenen. Gibt es ganz interessante marxistische Theoretiker aus Bolivien, die sich dieser Frage annehmen. Das wollte ich sozusagen in einem Zusammenhang darstellen und da die einzelnen Diskussionsbezüge klar machen, auch vor dem Hintergrund krisentheoretischer Ansätze. Das war mir auch ganz wichtig, ein anknüpfungsfähiges Verständnis ökonomischer Krise in diese Diskussion mit hineinzuführen. Und ich muss sagen, ich komme letztendlich zu ganz ähnlichen Bezugspunkten wie du, also einer Kritik an deterministischen Geschichtstheorien, eine Kritik an diesem Kurzschluss einer historischen Mission der Arbeiterklasse, dass es so etwas gibt wie ein bevorzugtes Erkenntnisvermögen des Proletariats. Hier beziehe ich mich stark auf die Fetischismus, auf die Mystifikationstheorie bei Marx, Theorie der Kapitalmystifikation, die einzelnen Stufen, die das hat in der marxischen Darstellungsarchitektur. Das ist sehr interessant, ist auch sehr relevant, auch im Kontext dieser emanzipationstheoretischen Frage. Und natürlich auch eine Kritik nicht nur an zusammenbruchstheoretischen Lesarten, sondern auch an verelendungstheoretischen Lesarten, die meiner Ansicht nach ganz ähnlich problematisch sind. Und trotz dieser kritischen Sichtweise bin ich der Auffassung, also es lässt sich nach wie vor sehr viel Anknüpfungsfähiges auch aus dieser emanzipatorischen Denktradition herausfiltern, wenn man eben diesen Befreiungsbegriff wirklich konsequent im Sinne dieser zweistufigen Autonomie der unmittelbaren Produzenten im Kollektiv und dann Autonomie des Individuums im Sinne der freien Verfügung über die möglichst viel frei verfügbare Zeit. Wenn man das so anknüpfungsfähig liest und verbindet eben mit dieser Dimension der Selbstkonstitution des emanzipatorischen Subjekts durch Lernprozesse. Also ich denke, das ist etwas, aus dem man sehr viel ziehen kann. Und da sind wir im Grunde auch im Grunde mittendrin. Denn das sind sozusagen, ich bin da immer ganz kritisch, wenn diese abgedroschene Phrase von der Einheit von Theorie und Praxis wieder aufgelebt wird. Aber ich denke, dass es gibt keine Einheit, aber doch eine sehr starke Bezogenheit, ein sehr starkes Vermittlungspotenzial. Und ich denke, dass wir in einer Phase der historischen Bewegungen sind, der sozialen Bewegungen sind, in der gerade theoretische Reflexions- und Lernprozesse auch eine tatsächliche emanzipatorische Berechtigung haben. Also damit wollte ich oder möchte ich sozusagen die Hauptthemen meines Buches zusammenfassen und möchte dir, Martin, du hast ja den Vorteil, ich habe ja leider das von dir herausgegebene Buch, weil es frisch erschienen ist, noch nicht zur Hand gehabt, aber du hast mein Buch schon lesen können und entsprechend möchte ich, genauso wie du mir die Möglichkeit zu einer Stellungnahme gegeben hast, das Wort gern an dich weiterleiten. Um einen Co-Kommentar bitten.
Danke, aber ich spiele es jetzt tatsächlich mal, glaube ich, zurück, aus der Angst heraus, dass wenn ich jetzt noch länger auch noch rede und die armen Zuhörerinnen bleiben müssen, dass das ein bisschen gemein ist. Insofern würde ich sozusagen jetzt mal rein. Ich habe schon noch was, aber ich halte mich jetzt mal zurück, oder? Und vielleicht gibt's unmittelbar mal Fragen oder Einwürfe. Also ihr wollt noch zuhören. noch zuhören. Okay, dann vielleicht nur noch zwei oder drei. Das geht jetzt natürlich mehr auf deinen Vortrag und nicht aufs Buch, weil sonst würde ich da wieder Dinge aufgreifen, die du jetzt gar nicht so, so sehr dargestellt hast, weil das natürlich in der Kürze nicht geht bei dem doch ordentlichen Zirkel, wie man bei uns sagt, den dieses Buch darstellt. Vielleicht ganz kurz zur Frage der Krisentheorie. Ich würde ja, also wie ich es auch schon angedeutet habe, würde ich auf dieser ökonomischen Ebene von Krisentheorien dir recht geben oder wird das auch so sehen, dass diese Zusammenbruchstheorien sozusagen zu kritisieren sind. Gleichzeitig würde ich dann nochmal von der Krisentheorie unterscheiden, die ja sozusagen im Gefolge dieser letzten großen Krise, die mit 2007 begonnen hat, auch nochmal einen neuen Aufwind genommen hat. Und im Zuge dieses Prozesses gab es ja einen Blick auf einen Aspekt des Marx'schen Werkes, dass man eigentlich, wo eigentlich noch immer umstritten ist, ob es das überhaupt gibt, den sogenannten tendenziellen Fall der Profitrate, das werde ich jetzt gar nicht erklären, aber der sozusagen einen Zusammenbruchsmechanismus impliziert gewissermaßen. Zumindest eine Verschärfung der Krise, wenn man davon ausgeht, dass es das gibt. Und ich würde schon sagen, es gibt gewisse Hinweise in der Transformation des Kapitalismus oder in dem, was Finanzialisierung des Kapitalismus genannt wurde, und die Form der Krisenbearbeitung, die meines Erachtens nach schon nahe liegt, dass man sowas zumindest in Erwägung ziehen muss. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist so, aber ich glaube, es gibt sozusagen gewisse Tendenzen des Kapitalismus, seine eigene Grundlage zu untergraben. Das führt aber nicht automatisch zum Zusammenbruch, sondern wie wir jetzt sehen, sozusagen, würde ich das mit Toni Negri auch sagen, führt es zu einem nicht ideellen, sondern reellen Gesamtkapitalisten, der sich letztlich in unmittelbar politischer Form versucht, sowas wie das Wertgesetz oder kapitalistische Vergesellschaftung durchzusetzen. Also es gibt einen viel stärker politisch überformten und das heißt letztlich autoritär verfassten, eine autoritär verfasste Fortschreibung des Kapitalismus. Also auch dort, wo sozusagen die Entwicklung der Gesellschaft diese Frage der Knappheit und der Verwertung schon überwunden hat. Ich habe vorher die freie Software genannt, aber da gibt es ja ganz viele Dinge bei der Herstellung von Medikamenten zum Beispiel, also alles, was mit Patenten, mit Lizenzgebühren, mit Copyrights eingehegt. Also da gibt es schon mehr und mehr Aspekte des ökonomischen Geschehens, die, würde ich schon sagen, der Kapitalismus als Gesamter eigentlich autoritär aufrechterhalten muss und nicht mehr so, wie schon auch von Marx eigentlich gedacht, dass das automatisch durch Eigengesetzlichkeit läuft. Also ich würde schon sagen, es gibt so eine mit einer Krisentendenz verbundene einen Übergang zum politischen Handeln in der Ökonomie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, bin ich ein Anhänger der Zusammenbruchstheorie, nämlich, ich habe es schon angedeutet, im ökologischen Sinne. Da glaube ich tatsächlich sozusagen, dass der Kapitalismus aufgrund seines Wachstumszwanges notwendigerweise scheitern muss. Also ich glaube nicht, ich glaube, es ist eine Unmöglichkeit, dass ein grüner Kapitalismus, ein Green New Deal oder wie diese ganzen sozusagen rosa-grünen Varianten heißen, eine Möglichkeit bietet, sozusagen so mit dem Wachstumszwang nicht zu brechen, dass das nicht zu noch mehr ökonomischen Verwerfungen führt. Da sehe ich sozusagen mit diversen ökosozialistischen Denkerinnen und Denkern eigentlich keine Möglichkeit, dass er sich hier quasi auf dem eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Das würde ich schon. Und das spielt sozusagen dieser autoritären politischen Tendenzen nochmal in die Hände. Der George Cafensis hat bei einem Symposium mal gesagt, das letzte Fahrzeug, das noch Diesel haben wird, wenn niemand mehr hat, wird der Panzer der hegemonialen Armeen sein. Und das habe ich ganz schön gefunden, so als Bild. Ja, wenn schon alles hin ist, wenn wir das nicht wirklich in Frage stellen können, wird sich diese autoritäre Form letztlich sozusagen kriegerisch äußern. Und ich würde mal befürchten, die Gesellschaft tendiert in diese Richtung. Und dann vielleicht noch eine kleine Fußnote zu dem, was du am Schluss gesagt hast, nämlich diese drei, sondern dieser Bruch mit den Automatismen oder dem schemenhaften Klassentheorien und dieses Verständnis als Lernprozess. Ich glaube das auch, dass das ganz zentral ist. Ich habe aber über die Beschäftigung mit Emanzipationstheorien, mit dem, was man dann eben mit Bloch konkrete Utopien nennen würde, das heißt mit Vorschlägen, wie aus dieser Gesellschaft heraus oder wo etwas anderes, nicht-kapitalistisches entstehen kann, bin ich immer wieder sehr schnell an einen Punkt gestoßen, den ich, du hast Selbstkonstitution, glaube ich, gesagt, den ich sehr ähnlich, aber mit einem leicht verschobenen Begriff, die Frage der Institution oder Instituierung nennen würde. Also ich glaube, das ist meines Erachtens nach die zentrale Baustelle von Befreiungstheorien oder konkreten utopischen Ansätzen, dass diese Selbstkonstitution, wenn sie nicht mehr sich versichern kann einer Klassenmetaphysik oder einer Figur einer gesellschaftlichen Gruppe, der das zufällt, sondern wenn das wirklich eigentlich nur durch die passiert, die sich dafür letztlich entscheiden, aus freien Stücken entscheiden, dass dann die Frage ist, wie kann diese Selbstkonstitution sich gesellschaftlich instituieren? Und das heißt eigentlich nichts anderes, als sozusagen den Staat überflüssig zu machen. Ne? Und da bin ich wieder bei Castoriadis, den du am Anfang genannt hast, weil ich glaube, was ich noch vorher vergessen habe, aber wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, diese Rolle, die bestimmte Marxismen den Staat als Instrument oder auch nur Plattform von Befreiung und Sozialismus zugeschrieben hat, hat sich als völlig unzureichend bzw. eigentlich letztlich, kann man sagen, kontrrevolutionär herausgestellt, weil im Gegensatz zu dem, was Marx auch ein bisschen gehofft hat und mit ihm sozusagen Marxisten noch mehr, ist keineswegs eine Tendenz zum Absterben des Staates zu beobachten, wenn nur die Produktionsverhältnisse in Frage gestellt werden. Kann man nochmals fragen, wie die in Frage gestellt wurden in der Sowjetunion und den sogenannten realsozialistischen Staaten. Aber de facto ist es so, dass meines Erachtens nach wir davon auf jeden Fall ausgehen können, dass die Form des Staates dermaßen bestimmt ist durch die kapitalistische Form der Vergesellschaftung, dass es weder ein Vehikel noch eine Basis für Befreiung sein kann. Auf der anderen Seite haben sich die Theorien, die hier entgegengearbeitet haben, meines Erachtens nach aus wirklich komplett unzureichend herausgestellt. Einerseits der Anarchismus, der eigentlich letztlich hier dann oft idealistisch und sagt, der Staat, den zerschlagen wir oder der soll einfach, Staat hau ab, also der ist weg und wir machen das selbst, der verschwindet oder wir zerstören ihn. Und auf der anderen Seite, meines Erachtens nach ein bisschen sympathisch, aber auch zureichend, die Traditionslinie der Rätebewegung, die gesagt hat, okay, hier entwickeln sich in sozialen Bewegungen, in revolutionären Umwälzungen Selbstvertretungsinstitutionen, nämlich Räte, auf die aufbauend dann diese Institutionen einer neuen Gesellschaft von sich gehen könnte. Ich glaube, das führt jetzt dann zu weit, aber ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen einer bestimmten historischen Konjunktur geschuldet ist, dass diese Formen von Selbstverwaltungsinstitutionen auch wirklich immer wieder auftauchen werden. Man sieht es auch in aktuellen Bewegungen. Aber dass letztlich sozusagen diese zentrale Frage noch immer die ist, wie kann sich eine Revolution, wie kann sich ein Befreiungsprozess letztlich auf Dauer stellen? Also wie kann er sozusagen nicht zu einer permanenten Mobilisierung der Bevölkerung oder zu diesem Begriff der permanenten Revolution führen, die für mich eher ein bisschen auch ein Albtraum ist einer befreiten Gesellschaft. Es gibt dieses, glaube ich, Adorno oder Horkheim oder beide in einer befreiten Gesellschaft und liegt man so auf der Luftmatratze im Wasser.
Solo.
Ja, Solo. Genau. Und schaut, also sozusagen, es ist irgendwie auch Ruhe und Faulheit. So. Das Schöne dran und nicht dieser permanente Prozess, also wer in der linken Szene war, kennt das von Plenum zu Plenum und da Demonstration und da, also sozusagen, was natürlich gewisse Notwendigkeiten sind, aber um sozusagen eine Gesellschaft zu stabilisieren, braucht es Institutionen. Da würde ich mit Castoriadis auf jeden Fall sagen, ja, und wir wissen heute noch nicht, welche Institutionen das sein können, die den Staat ersetzen werden. Man kann vielleicht sagen, wir wissen ein Stück weit, welche wir auf jeden Fall sterben lassen oder sogar zerstören müssen, um zu einer befreiten Gesellschaft zu kommen. Aber welche das sein? Und da denke ich nach wie vor, dass bei Castoriadis sehr viel zu finden ist, weil er den Institutionenbegriff so weit nimmt, dass er letztlich die Zeit als Institution, das ist das dritte Kapitel von Gesellschaft als imaginäre Institution, ist, dass er so weit geht, es ist die Zeit an sich. ist eine Institution. Das ist natürlich schwierig oder so, aber gleichzeitig denke ich, kratzt da an etwas, das sehr wichtig ist und das in vielen spannenden Marxismen zentral ist, dass nämlich die Frage der Zeit nicht nur die Frage der Freizeit ist oder der anderen Verteilung zur Zeit, sondern dass jede Revolution eigentlich eine neue Zeitordnung instituieren will, beziehungsweise dass das eine qualitative Frage ist. Nicht? Also wie Zeit in einer Gesellschaft gedacht und gelebt ist. Und das sieht man schon jetzt, wenn man sich mit Frühgeschichte auseinandersetzt, das sind so qualitative Unterschiede und nicht nur andere Verteilungen. Aber jetzt bin ich schon weit weg.
Dürfte ich eine Frage stellen? Ja. Und zwar hat mit dieser Begriff der digitalen Allmende, den du am Anfang gebraucht hast, beschäftigt. Ich glaube so, also es gibt auf der einen Seite natürlich den totalen Kulturkapitalismus und auf der anderen Seite eben diese ganzen offen zugänglichen Softwareprogramme zum Beispiel, aber auch, da denkt an die Firma Tesla, die ja irgendwie so symptomatisch für den Wandel der Autoindustrie ist oder für den Wandel der Industrie an sich. Die Firma Tesla hat die Baupläne ihrer älteren Modelle ins Internet gestellt, kann sich jede andere Autofirma runterladen. Auf der anderen Seite weiß man ja, dass der Herr Musk, also dieser Gründer von Tesla, nicht gerade ein Gutmensch ist, also wenn man das jetzt mal in Anführungszeichen setzt. Jetzt habe ich so das Gefühl, es existiert eigentlich beides parallel. Also irgendwo ein Sozialismus des Wissens und ein Kapitalismus der Produktion. Also ich weiß nicht, was...
Schön gesagt. Ja, oder?
Es gibt natürlich da auch eine ganz alte Tradition, die bis vor Marx zurückreicht. In den Theorien über den Mehrwert geht er intensiv ein auf Thomas Hodgkin. Und es war ein Arbeitertheoretiker des frühen 19. Jahrhunderts, der frühen englischen Arbeiterbewegung, der eigentlich auch sowas wie den Gedanken einer Wissensökonomie schon antizipiert hat. Und wie viel das Kapital daraus zieht, das bezieht er dann auch auf diesen Begriff, auf den marxischen Begriff, der Kapitalmystifikation, da findet sich bei ihm aber schon so etwas wie eine Antizipation bis zu einem gewissen Grad, dass das eben zur Kapitalmystifikation beiträgt, wie viel das Kapital vereinnahmen kann an Wissen seitens der Arbeitenden. Und das Problem bei ihm ist nur, dass er das nicht als einen objektiven, den ökonomischen Verhältnissen selbst entspringenden Schein dechiffriert, sondern so im Sinne einer Priestertrugstheorie formuliert. Aber der ist damals schon den ricardianischen Ökonomen entgegengetreten mit diesem Argument. Also die Hauptproduktivkraft, die es gibt in der kapitalistischen Gesellschaft, das ist das Wissen der Arbeitenden. Das ist nicht das Kapital. Das Kapital vereinnahmt dieses Wissen der Arbeit. Also da gibt es auch schon vor Marx ganz interessante Diskussionen zu dieser Frage, wo man immer wieder nach möglichen Aktualisierungen suchen kann.
Ich glaube, das sind also auch Theoretiker, die jetzt aus dieser postoperistischen Tradition kommen, Michael Hart, Tony Negri, aber auch Ökonomen aus dieser Tradition, Christian Marazzi zum Beispiel, der spricht in Anlehnung auf einen Marx-Satz auch vom Kommunismus des Kapitals. Also der sagt eigentlich, die Gesellschaft, also traditionell gesprochen, die Produktivkräfte der Gesellschaft, die Vergesellschaftungsgrad der Arbeit sind so weit, dass die Arbeiten, die konkret passieren, eigentlich nicht mehr diese berühmten privaten Arbeiten bei Marx sind, sondern eigentlich schon sowas wie der General Intellect, also die allgemeine Arbeitskraft arbeitet in jedem von uns. Weil sozusagen das Wissen schon so auf die Gesellschaft verteilt ist und weil die Automatisierung auch so weit fortgeschritten ist, dass es sozusagen, dass, so wird teilweise auch das Grundeinkommen begründet. Ne? Das ist sozusagen ein Lohn für diese Tatsache, unabhängig davon, was man jetzt wirklich konkret macht. Das klingt jetzt abstrakt, ich finde es eigentlich letztlich recht schlüssig argumentiert und es zielt genau auf diese Figur. Ne? Und wenn Negri sagt dann, ja, in gewisser Weise, in manchen Bereichen arbeiten wir schon kommunistisch. Nur die Form, in der das noch gepresst wird, ist sozusagen die, letztlich durch politische Gewalt wird das noch in den Kapitalismus eingehegt. Sei es jetzt sozusagen durch Lizenzen, durch Copyrights, durch künstliche Verknappungen von etwas, das eigentlich einerseits im Überfluss vorhanden ist und andererseits auch noch quasi mehr wird, wenn man es teilt. Nämlich in letzter Konsequenz Wissen, im Gegensatz zu materiellen Produkten, die sozusagen sich nicht vermehren, wenn man es teilt. Mhm. Und das ist sozusagen schon das, wo ich mir denke, der Kapitalismus, ohne Zusammenbruchstheoretiker zu sein, aber ich glaube, nicht autoritär kann er das eigentlich nicht lösen. So, insofern, das wäre sozusagen jetzt der Rückgriff auf diese berühmte Figur von Rosa Luxemburg mit Sozialismus oder Barbarei. Ich glaube, die ist heute tatsächlich aktuell, während sie es damals, kann man dann streiten, ob es war oder nicht war, aber ja.
Daran anknüpfend, Marx spricht im ersten Band des Kapitals, ich zitiere, von der Verwandlung des tatsächlich bereits auf gesellschaftlichem Produktionsbetrieb beruhenden kapitalistischen Eigentums in gesellschaftliches. Also das ist, denke ich, auch eine ganz sinnvolle Frage. Das ist auch ein Punkt durchaus, wo ich trotz Differenzen, die eindeutig bestehen, zu Karl Reiter auch anerkennen möchte, dass er da einen ganz wichtigen Punkt getroffen hat in seinem Buch, dass er sagt, also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des marxischen Emanzipationsdenkens, schon nach den, wie Marx selber das nennt, nach den Umwälzungsmomenten der Altgesellschaft im bereits Bestehenden zu fragen. Da gibt es ja dieses Zitat aus den Grundrissen, wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, dann wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Also danach müssen wir uns umsehen, nach den verhüllt vorzufindenden in der Gesellschaft, wie sie ist, verhüllt vorzufindenden materiellen Produktionsbedingungen und Verkehrsverhältnissen für eine klassenlose Gesellschaft. Das ist eine Entdeckungsreise, auf die wir uns machen können. Und ein Punkt ist natürlich hier dieser bereits spezifisch gesellschaftliche Charakter des entwickelten gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Ganz wichtiger Punkt.
Noch was anderes, und zwar war die Rede davon, dass eine Gesellschaft glücklich sei, wo 6 Stunden Arbeit am Tag die Regel wären. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor 25 Jahren als heißer junger Mann diskutiert habe darüber, wie denn die Welt von jetzt ausschauen würde. Und wir waren der Meinung, dass eben durch die Digitalisierung die Arbeitszeit abnehmen würde und dass nicht das Paradies anbrechen würde, aber bei entsprechender Entwicklung der Gesellschaft vielleicht Freiräume entstehen würden. Das genaue Gegenteil ist auch eigentlich der Fall. Also die Zeitökonomie wird immer knapper. Unser Zeitmanagement ist wesentlich problematischer als damals, würde ich mal sagen, wo der 8-Stunden-Tag noch die Regel war.
Ja, ist natürlich ganz klar eingebunden, also diese, wie Marx ja auch sagt, riesenhafte Entwicklung der Technik eingebunden in die Fortexistenz kapitalistischer Verwertungsbedürfnisse, des kapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhangs, der eben als Selbstzweck hat, die größtmögliche Produktion von Mehrwert und die größtmögliche Akkumulation von Kapital. Das ist das Ziel, das ist Ziel und Zweck der kapitalistischen Produktion, dem alles andere, inklusive des individuellen Lebens der Arbeiter, untergeordnet wird. Das ist eher eine Frage natürlich des Vergesellschaftungsmodus, der entsprechenden sozialen Verhältnisse und der entsprechenden Perspektiven, das aufzubrechen, dieser Logik ein Ende zu setzen.
Und das weist aber auch schon wieder hin auf die Krisenförmigkeit der Gesellschaft, weil wenn man sagt, okay, im 20. Jahrhundert gab es im Wesentlichen eine relative Parallelität von Produktivität, Fortschritt und Arbeitszeitverkürzung, was natürlich was mit der historischen Stärke der ArbeiterInnenbewegung zu tun hat, so ist das sozusagen an einem Punkt, wo eigentlich diese Produktivitätsfortschritte nochmal schneller werden, plötzlicherweise das Gegenteil zu sehen. Und ich würde sagen, was sich dahinter versteckt, ist nicht nur sozusagen das Ende der Arbeiterinnenbewegung, das ich mal so in den Raum stellen würde, sondern gleichzeitig auch schon die Tatsache, dass diese Form, spezifische Form der fordistischen Reproduktion des Kapitalismus über diesen sogenannten relativen Mehrwert, das würde jetzt vielleicht auch zu weit führen, aber dass das in eine Krise gekommen ist, glaube ich. Ne? Und der Kapitalismus sozusagen nicht mehr dadurch, also relativer Mehrwert heißt, er macht eigentlich durch die Fortschritte der Produktivität die Kosten für die Waren, die die Arbeiter brauchen, um sich zu reproduzieren, billiger. Ja? Währenddessen quasi jetzt eigentlich man allerorts wieder die Wiederkehr des absoluten Mehrwerts sieht. Also wirklich eine Verdichtung der Arbeit, eine Verlängerung der Arbeitszeit. Und ich glaube, das ist nicht etwas, das der Kapitalismus macht. Also da kann man, glaube ich, dann streiten, weil er so stark ist. Sondern das macht er eigentlich, weil er in einer Krise ist und weil er auf Ebene sozusagen dessen, wie das in den 70er Jahren oder im Fordismus funktioniert hat, eigentlich keine Entwicklungstendenz mehr hat. Also das, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Paradoxon, ne? weil bis in die 80er Jahre zumindest ging Produktivität einher mit Arbeitszeitverkürzung. Wenn man das fortschreibt, wären wir heute bei einer ungefähr 32-Stunden-Woche, also jetzt bei ungefähr gleichbleibenden politischen Verhältnissen. Währenddessen, wenn man optimal alles ausnützt, sagen ja Wissenschaftler, heute müsste man 4 Stunden arbeiten. Und wenn man dann sozusagen alles das, was wirklich an Dreck und Unnotwendigkeiten produziert wird, wegstreicht bei der Hälfte, nicht? Ohne dass man eigentlich was ändern müsste, quasi großartig. Aber dass das nicht passiert, ist, glaube ich, schon auch der Ausdruck einerseits natürlich einer Krise, einer ökonomischen Krise des Kapitalismus und andererseits der politischen Schwäche der Linken, dem etwas auch entgegenzusetzen. Das kommuniziert auf sehr unvorteilhafte Art und Weise.
Noch was anderes, Entschuldigung, dass ich schon wieder frage, aber ein Blick nach Japan, wo ja die Wirtschaft im Grunde, also wo versucht wird seit Jahrzehnten, eine Wirtschaft, die eigentlich nicht mehr wachsen kann, weil die Bevölkerung zurückgeht, stark schrumpft, wo versucht wird, eben den Kapitalismus aufrechtzuerhalten, indem der Staat völlig unsinnige Projekte anschließt. Also Japan hat zum Beispiel eine der besten Infrastrukturen der Welt, die teilweise völlig sinnlos ist, weil niemand in einem kleinen Dorf einen Hochgeschwindigkeitszug braucht, wird aber gebaut. Aus philosophischer Sicht, wohin führt das, wenn man das weiter perpetuiert? Was passiert da in einer Gesellschaft, die ständig schrumpft, wo trotzdem versucht wird, mit allen Mitteln ein Wachstum anzuschieben.
Es gibt von Marx den Satz, der Kapitalismus ist rücksichtslos, wo er nicht von der Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird. Das bezieht sich auf den Normalarbeitstag, auf die damalige 10-Stunden-Gesetzgebung in England. Das lässt sich natürlich auch auf Umgang mit Naturressourcen ausweiten.
Es gibt ja Ökonomen, die davon sprechen, dass es eben ein Wirtschaften oder einen Kapitalismus ohne Wachstum geben wird. Also ein schrumpfendes Bruttosozialprodukt bei etwa gleichem Wohlstand oder solche Sachen. Ist das vorstellbar oder verträgt sich das jetzt mit der marxistischen Theorie, solche Vorstellungen?
Also ich würde sagen, es gibt natürlich die Möglichkeit dessen, was Marx genannt hat, einfache Reproduktion. Meiner Ansicht nach im Zentrum der marxischen Reproduktionstheorie steht nicht nur der quantitative Aspekt der Kapitalakkumulation, eines möglichst große Einsaugung von Mehrarbeit, möglichst große Rekapitalisierung von produziertem Mehrwert und so weiter, sondern Reproduktion bedeutet für Marx in erster Linie meiner Ansicht nach Reproduktion von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich auch die kapitalistische Gesellschaft bestimmt und an der sie sozusagen auch zerbrechen kann. Also es hängt sozusagen an den Produktionsverhältnissen. Das heißt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, jetzt wenn der Wachstumsimpuls des Kapitalismus oder der Kapitalismus kann scheitern an einer zu starken Bremsung seiner Wachstumspotenzen oder so. Er wird dadurch verlangsamt, er funktioniert dadurch schwieriger, alles die Kapitalverwertung aufrechtzuerhalten, die Akkumulationsdynamik aufrechtzuerhalten, wird für das Kapital schwieriger. Aber meiner Ansicht nach zerbricht er nicht daran. Ein Zerbrechen, nicht im Sinne einer Zusammenbruchstheorie, sondern im Sinne sozusagen einer Aufhebung, eine Realisierung von emanzipatorischem Potenzial, wenn man so will, das wäre tatsächlich eine komplette Neugestaltung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. Na, also daran, denke ich, sollte man das festmachen und nicht an diesem Wachstumskriterium. Also solche Perspektiven finde ich immer recht einseitig. Ja, du kannst mir gerne widersprechen. Ja.
Ich schaue nur, ob auch wer anderen noch was sagen mag. Genau. Naja, sonst wird es da so ein Zwei- oder Drei-Gespräch.
Danke. Niemand?
Also ich kann mir so schwer vorstellen, außer in einer mehr oder weniger faschistischen oder autoritären Figur. Also ein Kapitalismus, der bewusst auf Wachstum verzichtet oder Wachstum einhegt, das kann ich mir sozusagen nicht vorstellen, weil die Eigenlogik eigentlich sofort in Konfrontation gehen müsste mit der politischen Form. Und das, also vielleicht gibt es historische, da bin ich auch nicht so bewandert, aber ich kann mir das eigentlich nur vorstellen im Sinn von entweder einem Krieg, im Rahmen einer akuten Krise, oder im Rahmen einer autoritären politischen Figur. Danke. Ansonsten glaube ich, dass das nicht funktioniert. Also sozusagen auf der Ebene der Vergesellschaftung, der Arbeit, auf der wir uns heute bewegen.
Aber da war jetzt ein kleines Missverständnis reingerutscht. Okay. Also ich meine nicht, dass das irgendwie durch eine Art von Steuerungsmechanismus so etwas wie ein Degrowth-Kapitalismus bewusst durchgesetzt wird. Um Gottes Willen, das ist nicht das, was ich meine, sondern einfach, wenn der Kapitalismus an reale ökonomische Verwertungs- und Akkumulationsgrenzen stößt und wider Willen sozusagen, wenn man das auf dieser intentionalen Ebene, die das nicht wiedergibt, so ausdrücken will, zu einem Degrowth-Kapitalismus gezwungen wird durch immanente ökonomische Gesetzmäßigkeiten, daran bricht er nicht zusammen. Das zerstört ihn nicht, solange dieser Dreh- und Angelpunkt des Kapitalverhältnisses als zentrales gesellschaftliches Verhältnis weiterhin reproduziert und funktionieren kann. Es wird schwieriger, natürlich. Ne? Die Spielräume werden enger. Es ergibt sich auch immer wieder die Möglichkeit, dass sich kritische Prozesse von Bewusstseinsbildung und so weiter an solchen krisenhaften Zuspitzen festmachen.
Es wird halt auch die Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Kapitalfraktionen, weil da müssen dann welche geopfert werden, eigentlich. Also. So.
Ja. Noch eine Wortmeldung, oder?
Nein, ich wohne nur an Zeit und
Sitzung 53.
Gut. Dann, Zeit für Bier.
Sage ich noch in eigener Sache, wer das Buch erwerben will, bei mir gibt es billiger als im Buchhandel.
Das ist bei mir heute auch ein bisschen.
Bei dem Preis, denke ich, eine sinnvolle Information.
Termitinitus.org